Heute habe ich ganz besondere Gäste aus dieser Region und trotzdem aus der ganzen großen, weiten Welt. Wir alle kommen prinzipiell aus Gomaringen. Willst du dich erstmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Eva Wied. Ich bin Erzieherin und Tanzpädagogin. Meine Hobbys sind Reisen und Tanzen. Und genau dieses verbindet sich immer mehr miteinander.
Reisen und Tanzen. Als Tänzerin habe ich dich zum Glück auch schon erleben dürfen. Und jetzt würde ich dich bitten, Amanda, dich vorzustellen.
Also, ich bin die Amanda Fox, komme aus England, wohne seit 24 Jahren hier in Deutschland und ja, arbeite im Schülerhort.
Im Schülerhort in
In
Gomaringen.
Gomaringen.
Und kommst aus England. Und dann sitzt vor mir Gülşah.
Also ich bin die Gülşah, bin fast 32 Jahre, habe 3 Kinder, 8 Jahre, 5 und 3 Jahre und bin in Goslar geboren, im Harz. Bin auch ein bisschen rumgekommen in Deutschland, bin Sozialpädagogin, habe in Tübingen studiert.
Ja, das ist toll. Ich glaube, jetzt haben alle Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung davon, wer sie in dieser Stunde begleiten wird. Und jetzt, Amanda, bin ich gespannt auf das, was du über die Jahreszahlen deines Lebens zu erzählen hast.
Ich bin 24 Jahre hier in Deutschland, bin gerade 50 Jahre alt geworden, das heißt irgendwie so Halbzeit, könnte man sagen.
Halbzeit. Die Hälfte des Lebens in Deutschland, die
Ja.
vorige Hälfte des Lebens in England und insgesamt ein halbes Jahrhundert. Das sind wirklich tolle Zahlen.
Ja, die komische deutsche Zahl. Ja, da kommt man also nach so viel Zeit trotzdem manchmal durcheinander.
Du sagtest mal, deine Mutter hatte echt Probleme damit, dass du so weit weg bist, hat es aber akzeptiert.
Besonders am Anfang schwierig. Die konnte nur damit klarkommen, dass sie das eher dann gedacht hat, ja, ich habe es nur meinem Mann zuliebe dann gemacht.
Du bist deinem Mann zuliebe in Deutschland.
Ja, das, weil er entschieden, also ob er entschieden hätte, ja, nach Deutschland zu kommen wegen Arbeit dann und ich einfach gesagt habe, oh ja, da mache ich mit. Also ähnlich ging meine Mutter dann, deswegen mein Vaters Arbeit dann, sind sie von Südengland nach Nordengland dann gezogen.
Wie weit war das weg?
Oh, für mich als 7-jähriges Kind, ja, halbe Weltreise, hatte ich
Also
gedacht.
auch richtig weit.
Ja. Und wo man denkt, ah ja, alle reden Englisch, kein Problem. Aber es gibt schon Dialekt dann. Südengland und Nordengland, das ist schon ein Unterschied.
So wie Hochdeutsch und Schwäbisch?
Könnte man schon sagen. Meine Oma hat echt Schwierigkeiten dann. Ja, weil die hat nichts verstanden.
Und so konnte deine Mutter dann irgendwie doch akzeptieren, dass du so weit weggehst nach Deutschland wegen der Arbeit deines Mannes,
Ja.
weil sie das ursprünglich mal ähnlich gemacht hat mit ihrem
So kann man
Mann,
das
mit deinem
sagen, ja.
Vater. Und jetzt bist du also in Deutschland und wie geht's dir hier? Warst du immer am gleichen Ort oder bist du innerhalb von Deutschland noch umgezogen?
Nur von Reutlingen nach Gomaringen.
Okay, ah
Also
ja,
da.
aus der Stadt ins Dorf.
Ja.
Wie geht's dir in Gomaringen?
Sehr gut.
So wirkst du auch immer, denn du gehörst zu denen, die man hier und da mal auf der Straße sieht. Gibt ja Leute, die sieht man nur bei Veranstaltungen und dich sieht man auch hier und da mal auf der Straße. Und du wirkst immer positiv, ausgeglichen, freundlich, fröhlich. Also immer, wenn ich dich sehe, die ganzen Jahre, die ich da wohne, geht mir das so. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier auch mal uns besser kennenlernen.
Freut mich auch.
Ja. Und was gefällt dir nun an Gomaringen, an diesem kleinen Ort im Schwäbischen?
Einfach finde ich dann, dass ja jeder schon jeden dann kennt, ja. Und das ist einfach schön zu wohnen. Ich muss sagen, seitdem ich dann in der Kinderbetreuung arbeite, da habe ich noch viel mehr Leute dann kennengelernt.
In der Kinderbetreuung. Was ist das für eine Kinderbetreuung?
Das ist also Kernzeitbetreuung und Kinderhort dann. Wir betreuen Kinder von morgens. Um 7:15 Uhr fangen wir dann an.
Also wann stehst du dann auf?
Oh, ja, morgens um 6.
Um 6 stehst du auf und um
Ja.
7:15 Uhr bist du auf der Arbeit.
Ja, wenn ich auf der
Und
Arbeit
dann
bin.
darfst du müde Kinder begleiten.
Ja, so ist es, bis die in der Schule dann gehen. Dann habe ich dann quasi frei und dann um 11:50 Uhr geht es dann wieder los. Dann empfangen die Kinder nach der Schule und dann gibt es Mittagessen, Nachmittagsbetreuung, Hausaufgaben.
Kocht ihr das Essen für die Kinder?
Nein, das wird dann also geliefert. Und ja, Hausaufgaben, leider. Ja, mussten wir durch und dann gibt es viel Zeit zum Spielen, drinnen, draußen, einfach schöne Zeit miteinander dann verbringen. Und um 18 Uhr sind die Letzten dann schon fertig, werden abgeholt und dann gehen sie nach Hause.
Das sind aber schon lange
Das,
Arbeitszeiten.
ja. Wir sind dann schon ein großes Team dann, das heißt, sind mehrere dann, die in Teilzeit arbeiten, das heißt, wir sind nicht die ganze Zeit dann da, von morgens bis abends. Ja, aber manche Kinder dann schon. Und das finde ich dann schon, manchmal ist es hart.
Manchmal
da muss
ist
man
es
dann
hart.
Schon, ja, schon Mama-Ersatz dann sein in der Zeit.
Und das bist du anscheinend gut.
Mache ich gern.
Du machst es gern und das ist das, was die Kinder brauchen und das freut mich für die Kinder. Ja. Und wenn du dabei nicht kaputt gehst, freut es mich auch für dich. Das ist schön.
Ja.
Toll. Und damit können wir schon mal überleiten zu Gülşah, weil du ja auch Gülşahs Kind mitbetreust in dieser Kinderbetreuung. Wie geht's deinem Sohn dort?
Ja, also der Said, der ist seit der 2. Klasse jetzt bei ihr im Hort. Und eigentlich bin ich ja eine Mutter, die so gegen den Hort immer war. Aber weil wir die Schule gewechselt haben, musste das irgendwie sein, dass er in den Hort muss. Und der ist total glücklich da. Das hätte ich nicht erwartet vom Hort, sage ich jetzt mal ganz offen. Aber ich bin auch selber sehr positiv überrascht, dass ein Kind sich so wohlfühlen kann, dass es sich auch so positiv verändern kann in Bezug auf Schule. Also er geht sehr gern zur Schule und das hat auch, denke ich, auch mit dem Hort was zu tun, dass er so gut betreut wird, dass er gut aufgehoben ist dort. Und also da bin ich der Amanda und auch anderen, die Eva ist ja auch dort, wirklich dankbar, dass sie sich so liebevoll um die Kinder dort kümmern, dass sie sich wohlfühlen.
Und du hattest die Offenheit, deine innere Einstellung, deine Ablehnung gegen ein Hort zu verändern, weil du siehst, dein Kind fühlt sich wohl.
Genau, ja. Also ich sage das auch gerne, dass ich mich getäuscht habe. Und es ist auch, finde ich, schön, wenn Menschen dann auch zugeben können, dass man vorher anders gedacht hat und jetzt sieht, es ist doch ganz anders. Weil man erlebt es ja im Leben ganz oft, dass man so verbohrte Einstellungen hat. Man denkt, es ist etwas so und so. Und dann, wenn man es erlebt selber und sieht, dass es doch anders sein kann und dann auch die Größe hat, muss ich jetzt sagen, dann zu sagen, okay, ich habe mich getäuscht. Finde ich schön, ja. Und in der Gesellschaft, finde ich, sollte das öfters passieren, vor allem heute, wo wir doch immer von Bildung und Erziehung sprechen. Das gehört eben auch zur Bildung und Erziehung, dass man offen ist, dass man auch mal zugeben kann, dass man etwas nicht weiß oder etwas falsch verstanden hat.
Ganz, ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln, persönlich und gemeinsam,
genau.
Finde ich auch. Tolle
genau.
Einstellung. Bei der Gelegenheit möchte ich erzählen, wie ich dich kennengelernt habe.
Okay.
Darf ich?
Ja, natürlich.
Das ist schon viele, viele Jahre her. Wie lange ist es her? 6 Jahre?
Fast 6 Jahre.
Da war ich ja tätig als Hebamme in der Frauenklinik und du gehörtest zu meinen Patientinnen.
Genau.
Und ich hatte euch immer in Erinnerung, ich habe ja einen Wahnsinnsdurchlauf von Menschen da gehabt und kann mich wirklich nicht an alle erinnern. Ich werde immer wieder angesprochen und muss dann zugeben, sorry, ich kann mich nicht erinnern, nehmen Sie es mir nicht übel, es waren zu viele. Aber von dir habe ich sogar, ohne Namen natürlich, aber immer mal erzählt, weil ihr so warm miteinander wart, dein Mann und du und mit dem größeren Kind und dann das Baby und ihr habt erzählt, ihr wart ja Studenten und als Studenten hat man wenig Geld. Ihr habt darüber nicht gejammert, ihr habt einfach gesagt, wir machen jetzt aus einem Zimmer ein großes Bett für uns alle, damit nicht irgendwelche auseinander schlafen müssen. Und das hat mir so gut gefallen. So habe ich es oft empfohlen. Ich habe es oft auch als Erfahrung weitergegeben an Eltern, wo ich dachte, die können das als Vorbild gebrauchen. Ja, und dann bin ich ja inzwischen nicht mehr in der Klinik tätig und war vor einigen Wochen zum ersten Mal im Frauencafé in Gomaringen. Und darüber erzählen wir nachher noch mehr. Jedenfalls gab es das schon ein paar Mal und ich kam zum ersten Mal rein. Und die meisten kannte ich nicht und manche, die da waren, kannte ich. Und dein Gesicht kam mir bekannt vor. Und wie hier im Studio, du trägst ein Kopftuch und du hast auch dort ein Kopftuch getragen. Und dann habe ich überlegt, irgendwie, ich habe es dir auch gesagt, du kommst mir bekannt vor, habe überlegt, mein Sohn hatte in der Grundschule einen tunesischen Freund, der hatte eine größere Schwester. Bist du das? Bist du älter geworden?
Ich
Nein.
Ich auch nicht, dass ich so jung geschätzt werde.
Und da haben wir gedacht, naja, dann war es ein Irrtum, lassen wir es beiseite. Genau. Und dann kamen wir drauf, dass du damals bei mir in der Klinik warst.
Das
hat mich voll gefreut.
Genau, das ging mir genauso. Weil wir auch immer an dich so, also haben wir auch nicht vergessen, weil ich dann diese Gewissheit hatte, ich mache etwas nicht falsch, sondern es ist richtig, eben in der Familie auch nicht immer zu trennen, sondern dass man ruhig beieinander sein darf und die Wärme und
total
genau, dass es
wichtig.
Nicht falsch ist, dass man das auch von professioneller Seite her, sage ich jetzt mal, bestätigt bekommt. das war ja toll.
Genau, man weiß das heute, das ist auch wissenschaftlich sehr gründlich erforscht, wie wichtig das ist. Und trotzdem ist in Deutschland in den Köpfen noch dieser Stil oft so drin. Und da kommt man so schwer dagegen an, so Mütter, Kinder trennen, Kind muss alleine klarkommen, dass es gar nicht gesund ist, gar nicht gut ist. Viele wissen es, gerade auch so Hirnforscher und Wissenschaftler wissen es. Aber es ist schwer, das unter das Volk zu transportieren. Und wenn ich dann mit Menschen zu tun habe, die offen dafür sind und die das selber auch merken, einfach vom Gefühl her, vom gesunden Gefühl her, das ist gut und das so machen, das ist mir dann immer eine ganz große Freude und Erleichterung. Ja, wirklich schön, dass du hier bist. Eva, wir sind gespannt auf alles, was du uns zu sagen hast.
Ja, ich habe ja gesagt, dass zu meinen Hobbys das Reisen gehört. Und über viele Reisen, die ich schon unternommen habe, ist bei mir das Interesse für andere Kulturen natürlich gewachsen, geöffnet worden und hat Folgendes auch bei mir ausgewirkt. Also es entstand ein großes Verständnis für andere Sichtweisen, für diese Unterschiede in den Kulturen und zeigt auch mir etwas auf, was in anderen Ländern lebens- und liebenswert ist und was genauso auch verloren gegangen ist für mich in unserer Kultur und umgekehrt. Also so, dass immer beide Kulturen diese Sichtweise auch erweitert. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe über mein zweites Hobby, dem orientalischen Tanz, der mir für Lebensfreude, für Weiblichkeit und Sinnlichkeit steht, hat mich neugierig gemacht, auch diese Länder kennenzulernen und in diese Welt einzutauchen. Und so zog es mich nach Marokko, in das Land, in dem für mich ein besonderer Zauber liegt. Und bei meiner ersten Reise im Jahr 2000 war ich tief beeindruckt von den Farben der Erde, von den Düften der Kräuter und von den filigranen Formen in der Architektur und von den Klängen des Muezzins. Ja, ich erlebte das Land seitdem 7-mal und immer wieder hatte es dieselbe Auswirkung auf mich. Ich hatte auf einmal Zeit für die kleinen Dinge, die mir mit großer Intensität begegneten. Das Zubereiten vom Tee à la Mont zum Beispiel, bei dem selbst das Einschenken zelebriert wird, war sehr bedeutungsvoll. Oder Zubereitung von Couscous in dem speziellen Tongefäß Tagine, was meist auch noch auf offenem Feuer stattfindet und nur mit der Langsamkeit den Genuss und das Garen zu einem köstlichen Geschmack führt. Das Ritual des Muezzins, der uns in allen Richtungen seine Gebete von den Moscheen zuruft und dadurch eine spirituelle Atmosphäre in der ganzen Stadt verliehen hat. Ja, das hat mich auch wieder zurückgeworfen auf ein ganz einfaches Dasein und ich konnte all diese Eindrücke genießen und in mein Leben mit hineinnehmen. Doch auch die andere Seite geht mir sehr nahe. Die Armut, das Gefangensein in einer Kultur, die für mich oder für viele junge Menschen keine lohnenswerte Perspektive aufweisen. Ja, Menschen ohne Verdienst bekommen selten Unterstützung vom Staat und somit ist meist die Grundversorgung gefährdet. Die Begegnung mit einer Berberfamilie, die 8 Kinder zu versorgen hat und in einer wirklichen Armut lebt, hat in mir ein prägendes Bild hinterlassen. Es sind absolut keine finanziellen Mittel da, um einem 4-jährigen behinderten Kind eine Chance einer Verbesserung zu geben. Da würde ärztliche Betreuung oder eine Therapie einfach nicht bezahlt und ist aus eigener Tasche nicht zu bewältigen. Meine Freundin und ich, wir waren in der Familie und meine Freundin als Körpertherapeutin hat dieses Kind behandelt und konnte schon nach kurzer Zeit eine positive Veränderung feststellen.
Toll.
Zurückgekehrt nach Deutschland mit all diesen Eindrücken stand fest, wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern. Wir haben Ideen, wie wir zu Spendengeldern kommen können und eine erste Zeit für eine Therapie wurde für die kleine Selima finanziert. Für uns keine große Sache, für die Familie dort einen Schritt in eine neue Hoffnung. Und diese Erfahrungen machen es leicht, auch hier in meiner nächsten Umgebung wahrzunehmen, wie geht es Menschen, die mit wenig finanziellen Mitteln aus anderen Ländern bei uns ein neues Zuhause suchen. Eine kleine Unterstützung kann große Wirkung haben. Ein an die Hand genommen werden für den nächsten Schritt, Ein paar Euro, die für uns keine große Rolle spielen, das kann dazu führen, dass eventuell erste Hürden überwunden werden können, dass menschliche Brücken gebaut werden, dass mit einer Aufmerksamkeit und Respekt für andere Lebensweisen ein anderes Miteinander entsteht und dass sich mit Sicherheit auch gegenseitig befruchtet. Das ist auch die Intention für das Café International in der Tanzetage in Gummeringen, bei dem dieser Brückenschlag stattfindet und ein Geben und Nehmen, ein Schenken und Beschenktwerden stattfindet. Wir sind 5 Frauen, die dies in Eigeninitiative und mit persönlichem finanziellen Mitteln alle 2 Wochen anbieten. Für uns wäre es total erleichternd und schön, wenn sich eine Möglichkeit von finanzieller Unterstützung oder auch anderer Unterstützung auftun würde, damit wir dieses Angebot weiterhin anbieten können und es eine gute Zukunft hat.
Darf ich kurz mal nachfragen? Du hast gesagt, ihr seid 5 Frauen und das Café International, das ich jetzt mehrfach besucht habe, wo es mir sehr gut gefallen hat, das habt ihr aus euren eigenen persönlichen finanziellen Mitteln bisher bestritten, einfach aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus, das muss es geben, wir machen das jetzt. Ja, seid ihr reich, könnt ihr das weitermachen?
Wir sind im Moment einfach bereit, die Kosten, die entstehen, dafür zu tragen. So wertvoll ist es, an dem scheitern zu lassen. Aber natürlich kommen auch Kosten dazu, die in Zukunft, wenn wir Unterstützung erhalten könnten, würden sich noch mehr Dinge auftun, die wir damit auch den Besuchern und Gästen anbieten können.
Also ich nehme mir jetzt vor, Augen und Ohren offen zu halten. Wenn sich irgendwo mal eine Möglichkeit anbietet, einen Antrag zu stellen auf Fördermittel von wo auch immer, dass man da wirklich mal hinguckt und das versucht. Denn ich muss sagen, die Arbeit, die ihr da leistet, ich mache ja nicht wirklich mit, ich bin ja nur Gast und habe mal eine kleine Spende gelassen, aber viel habe ich ja auch nicht. Aber die ist so wichtig und so gut. Und es gibt ja sowas wie Integrationsförderung und alles Mögliche. Also vielleicht wäre da was möglich. Vielleicht hat auch irgendjemand, der das hier anhört, einen Tipp für uns, sei es privat, sei es öffentlich, was wir da machen können. Und du hast die Selima erwähnt. Möchtest du da noch mal extra was zu sagen?
Ja, die kleine Selima ist 4 Jahre alt und seit ihrer Geburt bewegungsunfähig. Und die Familie sorgt wirklich rührend für sie. Was sie brauchen würde, wir haben jetzt ein paar 100 Euro zusammenbekommen und haben ihre erste Therapie damit finanziert. Eine Stunde kostet 10 Euro und wir haben schon so schöne Fortschritte da erleben dürfen, aber es ist nicht gewährleistet, eine Kontinuität zu bieten und da sind wir eben auch noch auf der Suche und ich denke, das, was zu tun ist, was man ihr anbieten könnte, da wollen wir einfach auch weiter dranbleiben und schauen, dass sie von uns, von Deutschland aus unterstützt wird.
Das wiederhole ich jetzt auch nochmal, damit, falls sich jemand dafür interessiert, weiß, wohin. Die Eva Wied von der Tanzetage in Gummeringen findet man alles im Internet. Sie koordiniert die Hilfe für die kleine Selima. Also über dich kann man da sich beteiligen. Sehr schön. Jetzt spreche ich mal was an, was die Hörer natürlich nicht sehen können. Vorhin habe ich es schon mal kurz erwähnt. Und zwar sitzen wir hier alle als ganz normale Westeuropäerinnen aus der westlichen Welt mit Hosen und T-Shirts und so weiter. Und du, Gülşah, sitzt vor uns mit ganz typischer, wie nennt man das? Also du hast ein Kopftuch auf, du hast ein langes Kleid an und ja, ich kenne Leute, die brechen in Panik aus, wenn sie jemanden sehen, der so gekleidet ist wie du. Die denken dann, hu, Hilfe, die werden uns alle in die Luft sprengen, die wollen uns Böses, die wollen uns in die Hölle schicken und so schreckliche Dinge. Mhm. Und ich kenne dich gut. Und du siehst da ganz was anderes drin. Du drückst was völlig anderes aus mit deinem Äußeren. Also ich erlebe das, ich sage das mal mit meinen Worten, Werte, die ich aus meinem religiösen Hintergrund kenne. Ich bin evangelisch aufgewachsen, also Nächstenliebe, man kümmert sich gut um die eigenen Kinder, gut um andere Menschen, man ist selbstkritisch, dass man negative innere Tendenzen nicht zulassen möchte, sondern mehr die positiven, ja, dass man was für andere Menschen tun will und so ähnlich erlebe ich dich auch. Magst du dazu was sagen?
Ja, gerne. Also erst ein Zitat, was ich gern den Menschen näher bringen würde, es ist normal, verschieden zu sein. Das hat ja auch schon Friedrich von Weizsäcker gesagt, dass man den Gegenüber nicht als etwas Fremdes sehen müsste, sondern es ist eben ganz natürlich, dass es verschiedene Menschen mit verschiedenen Kleidern und Glaubensrichtungen und Meinungen, dieses multikulturelle, multireligiöse, diese Vielfalt,
Die Vielfalt.
Ja, die ist ja, genau, diese Vielfalt ist schön. Es ist bereichernd. Es ist einfach auch eine Entwicklung für uns, kann eine Entwicklung für uns sein, wenn wir da Toleranz entgegenbringen. Und für mich persönlich ist mein Glaube, also das Kopftuch ist natürlich eine Äußerung meines Glaubens, aber nicht nur. Für mich ist viel wichtiger, wie ich lebe, wie ich denke, wie ich zu meinen Mitmenschen bin, wie ich zu meiner Familie bin, wie ich zu meinen Kindern, wie ich zu meinem Mann bin. Also es sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, die für mich Vorrang haben, dass ich im Allgemeinen ein guter Mensch bin, eben, dass ich auch zu meinen Nachbarn freundlich bin, auch wenn sie mich, was mir auch schon passiert ist, anschreien ohne Grund, mich beschimpfen.
Was ist dir passiert?
Das ist mir passiert, als wir frisch umgezogen sind, ja. Und das hat mich so schockiert, da bin ich wirklich in Tränen ausgebrochen, weil ich selber nicht der Mensch bin, der jemand anfeindet, offen. Und das ist mir in meinem Leben, obwohl ich, wie gesagt, hier geboren bin, obwohl das meine Heimat eigentlich ist, schon sehr oft passiert ist, dass mich Leute angeschrien haben oder beschimpft haben, kann ich trotzdem nicht mich umdrehen und diese auch beschimpfen. Also es geht einfach nicht. Und ich denke, das hat auch was mit meinem Glauben zu tun, weil der Prophet auch, Mohammed, hat uns auch immer ein friedliches Leben vorgelebt, ja, aus unserer Sicht. Er wurde oft drangsaliert, beschimpft und hat schlimme Sachen erlebt, aber er war immer geduldig und hat immer zu Gott gebetet, dass er diesen Menschen verzeihen möge, dass er sie, dass er ihnen barmherzig sein möge. Und das ist eben die Grundlage unseres Glaubens, diese Barmherzigkeit. Und das kriegen auch unsere Kinder mit, meine Kinder mit und auch viele muslimische Kinder mit, dass man einfach barmherzig sein muss gegenüber allen Menschen, auch Tieren gegenüber. Also man darf auch keine Tiere quälen oder keine Pflanzen umsonst pflücken und kaputt machen. Also es sind alles wichtige Sachen in unserem Leben, wo man auch einfach gar nicht sieht als Fremder, sage ich jetzt mal, als Nicht-Muslim. Man sieht eben nur, okay, da ist ein Kopftuch oder da ist ein Bart und da ist eine Bedrohung. Aber man sieht nicht den Inhalt und das, was eigentlich dahinter steckt, hinter diesen Menschen und auch das Herz dahinter. Ja, das finde ich immer so wichtig, auch wenn man anderen Menschen begegnet, dass man nicht sich von der Schale ja beeindrucken lassen sollte, sondern auch immer in das Innere gucken und auch an sich heranlassen.
Toll. Also mir geht so das Herz auf, wenn ich dir zuhöre, Gülşah. Das sind so die Werte, die mir auch so wichtig sind, aus anderen Hintergründen natürlich heraus. Ich bin woanders geboren, ich habe andere Angebote bekommen. Aber für mich waren auch diese Werte immer das Wichtigste. Und das freut mich so sehr. Und ich freue mich, dass du hier eine Möglichkeit hast, mal nicht die Schale reingucken zu lassen, weil nur wir hier im Studio sehen dich und du kannst mal sagen, was hinter der Schale drin ist. Und jetzt können sich viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wenn sie auch draußen Leute mit Kopftüchern sehen, ticken die vielleicht wie Gülşah?
Ja, das ist auch immer so traurig, weil das auch vor ein paar Tagen erst einer Freundin passiert ist vom Zinser. In Tübingen, genau, da hat sie auf ihren Mann gewartet und da ist eine Frau gekommen, hat sie sehr, sehr schlimm beschimpft und auch gesagt, sie soll weggehen und sie wäre eine Terroristin und solche Wörter eben, obwohl
sie
selber...
diese Freundin, die ist keine Terroristin, sondern sie ist so ähnlich wie du.
So ähnlich fast. Genau, sie ist eine Deutschin, die eben den Islam angenommen hat und sie sich auch sehr wohl darin fühlt. Also sie hat freiwillig den Glauben angenommen, aber sie hat wirklich auch Angst gehabt. Sie hat selber auch geschrieben, dass sie überhaupt nicht verstehen kann, wie ein Mensch so hasserfüllt ist. Sie kennt diese Person überhaupt nicht und sie ist wirklich so ein liebenswerter Mensch, so ein süßes Wesen, wo man auch gar nicht sich vorstellen kann, dass man da steht und sie auch mit Händen und bedroht. Ja, sie hat wirklich Angst gehabt, dass sie auch da körperlich angegriffen wird.
Schrecklich. Wiederum kann ich es verstehen. Ich habe eine Bekannte, die junge Frau, Mitte 20, die hatte mal einen Freund in Marokko. Es war eine Fernbeziehung, ein Marokkaner, hat den besucht zur Ramadan-Zeit, wenn die Menschen tagsüber fasten und hat dort erlebt, also dass er ganz anders zu ihr war. Er hat sie nicht mal an die Hand genommen, geschweige denn umarmt, was er sonst gerne gemacht hat. Und sie hat sich diskriminiert gefühlt, abgestoßen, abgelehnt gefühlt, hat es nicht verstanden, dass das was mit einem Fest zu tun haben kann, weil wir das hier ja natürlich nicht kennen. Und hat dort so miterlebt, dann abends bei Sonnenuntergang gelten diese Regeln ja nicht mehr. Dann plötzlich sollte alles nachgeholt werden und dann konnte sie sich da nicht umstellen. Also sie mochte das dann gar nicht. Und dann habe ich was erlebt nach diesen Anschlägen vom 11. September, war das immer wieder mal im Gespräch, solche Erlebnisse. Da zitiere ich jetzt mal ein Beispiel. Eine Frau hier aus der Gegend, eine Zahnarzthelferin, hat eine total gut schwäbisch schwätzende muslimische junge Frau mit Kopftuch eingelernt, hat sich auch gar nichts dabei gedacht. Die hatten ein freundschaftliches Verhältnis. Verhältnis. Die wurde dann auch übernommen in der Zahnarztpraxis und sie hat mir erzählt, wir waren wie Freundinnen für mein Gefühl. Also sie war jetzt gut 10 Jahre, 15 Jahre älter. Und nach diesen Anschlägen kam ja so manches ins Gespräch und sagte eben diese Kollegin, die sie also jetzt seit 5, 6 Jahren gut kannte, zu ihr, naja, wenn der Dschihad kommt, dann mäh ich dich mit dem Maschinengewehr um. Und dann dachte sie erst, das ist ein Witz. Und dann kriegte sie mit, das war ernst gemeint, dass diese ihr gegenüber so die Vorstellung hatte, jetzt läuft das Leben so, aber wenn der Dschihad ausgerufen wird, werden andere Regeln gelten und dann wird das so laufen. Und sie sagte, ja, das habe ich in meiner Heimat gelernt, ich glaube Pakistan, da hat sie also, wenn sie im Urlaub war, gelernt, mit dem Maschinengewehr umzugehen. Und sie sagt, das ist auch nicht schwerer, als mit einer Nähmaschine umzugehen. Und daraufhin war nun meine Bekannte, die Zahnarzthelferin, richtig schockiert und sagte, das war für mich nicht mehr wie vorher. Sie haben weitergearbeitet wie vorher, aber innerlich war es für sie nicht mehr wie vorher. Okay. Und ähnliche Geschichten habe ich auch schon von verschiedenen Menschen gehört. Und wenn man das begreift, versteht man auch die Ängste, die wieder aggressiv machen. Und ich finde, genau deswegen ist es so wichtig, darüber wirklich ins Gespräch zu kommen, damit auch eine Frau, die denkt, sie muss ihre Kollegin in einer bestimmten Situation mit dem Maschinengewehr ummähen, dass sie auch begreift, nein, das muss sie gar nicht. Und du denkst so, überhaupt nicht. Und das finde ich auch für uns ganz wichtig wiederum, dass wir wissen, es gibt sowohl dies als auch jenes und auch alle möglichen anderen Variationen und dass wir nicht in Panik rumlaufen, sondern wirklich mit einer inneren Offenheit und ins Gespräch kommen.
Also das ist jetzt für mich auch ein Schock, was ich da höre, weil sowas kann ich überhaupt absolut nicht verstehen. Es ist, im Islam gibt es dieses Wort, aber es wird falsch verstanden. Es gibt auch, wenn man im Krieg ist, wenn man sich verteidigen muss, also man darf sowieso nicht einfach angreifen, jemanden umbringen, das ist eine sehr große Sünde. Aber es gibt trotzdem, wenn jetzt Kriegszustände wären, gibt es trotzdem Regeln. Also Frauen und Kinder und alte Menschen, die dürfen auf keinen Fall, egal welchen Glauben sie haben, egal woher sie sind, nicht angerührt werden. Das sind islamische Gesetze. Und wenn jemand kommt und sowas sagt, dann hat dieser Mensch den Islam nicht verstanden. Islam bedeutet auch Frieden, Respekt und Toleranz und das alles muss man verinnerlicht haben, um ein richtiger Muslim zu sein. Also jeder, der sagt, ich bin Muslim, ist nicht unbedingt ein Muslim, wo auch, ich meine, es gab ja auch Kreuzzüge, wo die Christen ja natürlich auch nicht billigen. Also die Gewalt an sich, finde ich, die gehört in keine Religion, also die gehört nirgends hin.
Ja, und genau so sehen wir das auch, also ich und die Menschen, die ich kenne, also die zu meinem Freundeskreis gehören, also so wie du deine Religion lebst, toll, da sind wir uns einfach einig, das ist wichtig. Und es gibt Christen, die tun schreckliche Dinge im Namen Gottes. Ich kenne christliche Familienväter, die die ganze Familie verprügeln, einfach weil sie Spannungen in sich tragen und das mit irgendwelchen Bibelversen begründen. Und es ist ganz was Furchtbares. Ja. Also es gibt in allen Religionen den Missbrauch dieser jeweiligen Religion. Und dafür ist es so wichtig, finde ich, miteinander ins Gespräch zu kommen, nicht eine Religion per se abzulehnen. Wie könnte ich dich ablehnen? Das wäre furchtbar. Ja? Aber diesen Missbrauch, egal bei welcher Religion, der muss wirklich abgelehnt werden. Dagegen müssen wir auch angehen. Puh, das war ein schweres Thema. Ja, du hast wirklich so gut erklären können, warum du ein Kopftuch trägst und dich kleidest, wie du kleidest und was sich in dieser Verpackung verbirgt. Und das sind so große Schätze. Also das ist einfach das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Und du hast gesagt, du hast mal früher, als du eine Studentin warst, in Tübingen, wo mitgearbeitet? Was war das?
Also da gab es die muslimische Studentenvereinigung damals. Die gibt es in der Form nicht mehr. Es gibt trotzdem noch einen Verein, glaube ich, von Studenten. Da haben wir Islamwochen veranstaltet. Eine Woche lang gab es in der Aula gab es da Vorträge abends und auch so haben wir Teeabende gehabt. Das war auch ganz nett. Wir haben Kaffee, Tee getrunken, Kaffee und Kuchen gab es halt und da gab es einen kleinen Vortrag und Diskussionsrunden zu verschiedenen Themen. Also es gab aktuelle Themen, juristische Themen, was sich eben mit dem Islam und dem Westen, sage ich jetzt mal, angeboten hat. Wir waren auch eine Anlaufstelle für muslimische Studenten allgemein, die neu angekommen sind, dass sie sich nicht so allein fühlen, ist ja manchmal so in einer fremden Stadt und nur Uni, alles neu. Aber auch für viele, ja, die einfach mehr über den Islam wissen wollten. Und wir haben auch im Krankenhaus Arbeit geleistet, also Trauerarbeit, dann wo auch Freunde von mir dann hin sind, auch muslimische Angehörige dann dort betreut haben. Also wir haben vielerlei Arbeit geleistet. Dialogarbeit war uns eben sehr wichtig. Und allgemein habe ich eigentlich, seit ich eine Jugendliche bin, immer in der Dialogarbeit was gemacht. Und da gibt es eigentlich in jeder Stadt fast solche Vereine und Angebote. Man muss nur im Internet gucken, wo man sich auch informieren kann. Mhm. Und
Also wer mit Menschen wie dir ins Gespräch kommen möchte, hat die Möglichkeiten, der findet das.
Genau, auf jeden Fall.
Also da kann ich nur ermutigen, nicht weil alle zum Islam konvertieren müssen, sondern damit wir Ängste verlieren
Natürlich.
Und die wirklich wichtigen Werte im Leben einfach im Gespräch immer wieder gemeinsam entwickeln können. Ich finde es ganz, ganz toll, genau. Gülşah. Ich freue mich.
Ja, es gibt ja keine dumme Fragen. ja, und von dem her, also man sollte sich auch nicht genieren, irgendeine Frage zu stellen. Das ist menschlich. Und auch wenn man nur neugierig ist, wenn man nur wissen will, warum trägst du gerade ein schwarzes Tuch und kein buntes oder so. Für alles gibt es irgendwie eine Erklärung. Ja? Also man muss nur fragen.
Ach, okay. Und jetzt nochmal, zur Zeit ist ja Ramadan. Und ich habe vorhin kurz erwähnt, dass eine Bekannte Ramadan mal im Ausland negativ erlebt hat. Aber für dich bedeutet das was Positives.
Genau. Also da ist mir auch aufgefallen, dass dieser Freund das dann auch nicht so genau kennt mit den Regeln, glaube ich, weil es gibt halt Äußerungen dann vom Propheten, wo er dann auch seine Frauen umarmt hat, geküsst hat. Das wird bei uns auch so praktiziert. Also es ist nicht so, dass ich meinen Mann nicht umarme und nicht zärtlich zu ihm sein darf. Das ist gerade das Gegenteil. Also es ist eine Zeit der Wärme, der Liebe und allgemein auch, dass man zu Fremden auch netter sein soll, seinen Nachbarn auch beschenken soll. Allgemein auch Familienangehörige, die man schon lange nicht mehr angerufen hat, anrufen soll, nach denen fragen soll. Es ist eine Zeit der Familie, der Liebe und auch der Almosen, der Spende. Das ist auch für uns ganz wichtig. Also es hat mich jetzt auch so betroffen mit der Salima, dass man auch in dem Monat vor allem wirklich an die Armen, an die Waisen, an die Witwen denken muss, soll und viel mehr spenden soll, viel mehr Gutes tun soll. Also wirklich alles Gute, was man finden kann, soll man aus sich rausholen. Und es geht nicht nur um das Nicht-Essen, Nicht-Trinken, sondern dass man allgemein ein besserer Mensch ist, und auch für seine Umgebung.
Also ich komme ja nun aus dem christlichen Hintergrund und das, was du da sagst, erinnert mich sehr an das, wie mir der Buß- und Bettag erklärt wurde. Mhm. Er war ja ein richtig gesetzlicher Feiertag. Da sollte man wirklich Zeit haben, in sich zu gehen, sich selbstkritisch zu beobachten, negative Tendenzen, innere. Also, dass man lernt, denen nicht nachzugeben, oh, da muss ich mich entschuldigen, das sollte ich lieber nicht mehr tun. Und wiederum Positives, so wie du das geschildert hast, hier könnte ich mich um den Menschen doch mal wieder kümmern, dem zuwenden und so. Und auch die Fastenzeit wird von vielen Christen, katholisch, ob evangelisch, so genutzt, die vor Ostern bei uns ist. Ne? Also ich kenne Menschen, die würden ihre christliche Fastenzeit genauso beschreiben, wie du das gerade beschrieben hast. Also sehr positiv. Okay, unsere Zeit geht beinahe dem Ende zu. Jetzt, Eva, möchte ich noch was zu dir sagen. Ich fand deine Ausführungen vorhin ganz toll. Und jetzt möchte ich mal beschreiben, wie ich dich erlebe. Ich bin in diese Tanzetage gekommen, vorher kannte ich dich nicht. Und kam zu dem internationalen Café und du hast halt am Tisch gesessen, mit jemand geredet, bist mir auch nicht so aufgefallen. Und dann, wenn diese Zeit dann zu Ende ist, wo man miteinander sich unterhält und eben Kaffee trinkt und was isst, dann bietest du einen arabischen Volkstanz an. Und wie gesagt, also wenn man da drin ist und manche sieht, manchen geht's gut, manche wirken bedrückt, aber wenn du dann anleitest zu diesem Tanz, dann strahlen irgendwie alle Gesichter und dann kommt eine Lebensfreude da rein, die nimmt man dann auch mit nach Hause und das finde ich ganz toll. Also das erlebe ich so positiv. Lebensfreude ist so ein wichtiges Thema. Es gibt so viel Bedrückendes und Schweres und dann Elemente der Lebensfreude wieder ins Leben hineinzumischen, da leistest du einen ganz tollen Beitrag in Gomaring mit der Tanzetage. Wie bist du drauf gekommen, diese Tanzetage zu installieren?
Ich habe an vielen Stellen meinen Tanzunterricht angeboten schon und habe mir immer gewünscht, so eine Tanzheimat zu finden. Einen Ort, an dem ich bleiben kann, an dem die Leute zu mir finden und an dem ich das, was ich geben kann, weitergeben kann. Und das habe ich dann mit der Tanzetage tatsächlich auch gefunden. Erstmal nur für meine Kurse. Und dann war noch Zeit frei für weitere Angebote und ich wollte das ausweiten, dass es nicht nur der Tanz, sondern auch eine Begegnungsstätte sein kann. Und inzwischen gibt es so vielerlei Themen, die sich dort ansammeln, die sich dort finden. Es ist ein Ort, der sich vernetzt in alle Richtungen, auch über Deutschland hinaus. Und das hatte ich nicht erwartet. Das kam einfach von außen auf mich zu und freut mich wirklich sehr, dass dieser Ort auch für mich mehr ist als nur eine Tanzheimat, sondern wirklich, der sich füllt mit wunderbarer Energie und die Menschen, die sich da drin bewegen und singen und plaudern, dass sie sich alle sehr wohlfühlen und ich hoffe, mit Freude wieder hinausgehen.
Ja, doch, das geschieht. Also ich habe dich als didaktisch hervorragend erlebt. Ob das Leute sind, die mit Tanz noch nie was zu tun hatten, die trauen, sich zu bewegen, entdecken ihren Körper neu und du bist geduldig und freundlich. Und wenn es nicht perfekt ist, ist nicht schlimm, dann ermutigst du. Du kannst das auch mit Kindern so gut. Was machen die Kinder das so schön und so gerne und strahlen? Also dieser Aspekt Lebensfreude durch deine Arbeit in der Tanzetage, also das ist ein ganz großer Gewinn. Und wer irgend Zeit hat, für den ist es toll, dass es gerade um die Ecke ist. Ich hoffe, das gibt es noch ganz, ganz, ganz lange für uns alle. Ja, jetzt würde ich sagen, wir verabschieden uns. Am Mikrofon war die Eva.
Tschüss.
Die Gülşah.
Ja, war schön hier zu sein. Ja. Danke für die Einladung.
Sehr gern.
Und ich sage einfach goodbye und danke.